MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Michael Wolfson, bekannt als Professor der Bundeswehr-Universität, lebt in München. Geboren wurde er in Israel, obwohl er dort den Militärdienst abgeleistet hat und so dem Land gedient hat, hat er sich entschieden, nur die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten. Lieber Michael, aber deine Verbundenheit mit deinem Vaterland hat nie geendet. Im Gegenteil, je mehr der Antisemitismus wächst, desto mehr, besonders der Israel-bezogene, desto mehr ergreifst du Partei und versuchst, das Land denen zu erklären, die leichtfertig Urteile über Israel fällen. Und wir würden jetzt gern einige Punkte über Israel diskutieren, die vielleicht nicht immer den Mainstream erreichen. Fangen wir damit an. Aktuell ist ja der Krieg zwischen Israel und der Hamas zum Stillstand gekommen. Wie siehst du diese Entwicklung und wie ist das für die Menschen in Israel? Welche Auswirkungen hat diese ganze Situation?
Zu den Auswirkungen später, vielleicht um die Situation zu erklären. Wir erleben jetzt eine völlige Umkehrung der gesellschaftlichen Vorstellungen von Geiselbefreiungen in Israel im Vergleich zur Vergangenheit. Wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen, etwa eben als der palästinensische Terror anfing in den späten 60er Jahren als Reaktion auf den Sechstagekrieg, als die Palästinenser merkten, die arabischen Staaten kümmern sich aus ihrer Sicht zu Recht, so wahrgenommen, ein Dreck um die Palästinenser. Und das Motto war, wir Palästinenser nehmen unser Schicksal in die eigene Hand, war verständlich. Und das Mittel, das man in die Hand nahm, war Terror. Und Israel reagierte auf den Terror folgendermaßen. Terror hieß auch Geiselnahmen, also nichts Neues. Nicht nur einfach schießen, erschießen, Punkt, sondern Geiselnahmen. Dass Israel über Geiselfreilassung nie verhandelt hat. Ich erinnere an Golda Meir beispielsweise. Ich erinnere auch an die Regierung Rabin. Ich erinnere an Peres, der mit ihm zusammen beispielsweise die Befreiung der Geiseln aus Entebbe durchgeführt hat. Und auch 1972 Olympiade war nur scheinbar, also als Täuschung, die Freilassung von Geiseln vereinbart worden. Das hat sich in der israelischen Gesellschaft und Politik verändert. Netanyahu und seine gegenwärtige Koalition werden nicht zu Unrecht als Hardliner dargestellt. Aber diese Hardliner verfolgen eine völlig andere und in diesem Falle ganz eindeutig weichere Geiselpolitik. Was hat das für eine Konsequenz? Nämlich die Erpressbarkeit. Und die haben wir auch historisch sozusagen aufsteigend erlebt, der Gefangenenaustausch, Geiselaustausch, Shalit im Jahre 2011, ein israelischer Soldat, der entführt wurde. Vorher gab es auch Austausch mit der Hisbollah. Das Ergebnis war immer eine Steigerung des Terrors. Das heißt, durch diese nachvollziehbare Menschlichkeit zum damals gültigen, gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die israelische Gesellschaft mehrheitlich einfach Menschliches nicht mehr ertragen konnte, das Schicksal von Einzelnen aufs Spiel zu setzen. Hochsympathisch, aber politisch eine Katastrophe. Das heißt, man war von Anfang an erpressbar. Das gilt natürlich für die Zeit seit dem 7. Oktober noch viel mehr. Und dann wurde das analytisch unerreichbare Ziel ausgegeben, die Hamas militärisch besiegen. Ich rede gar nicht vom absoluten oder vollständigen Sieg, sondern militärisch besiegen, aber zugleich die Geiseln befreien. Das geht nicht. Das geht nicht. Ist völlig klar und das sieht inzwischen jeder. Und da gibt es eben zwei Ebenen, die in der Regel zwar bekannt sind, aber nicht bewusst gemacht werden. Die individuell, persönlich, familiäre Ebene und die gesamtstaatliche Makroebene. Und auf der Makroebene muss man oft schrecklich scheinbar unmenschliche Entscheidungen treffen, im Hier und Heute, um morgen eine Steigerung der Gefahren und des Tötens zu verhindern. Ich bin der Allerletzte, der gute Tipps geben kann, wie kann man es anders machen. Nur analytisch ist das eine fundamentale Veränderung. Und indem man diese Veränderung akzeptiert hat, und man hat sie mehrheitlich in der Gesellschaft akzeptiert, in der Politik auch, und diese rationale Analyse fällt deswegen auch so schwer, weil diejenigen, die gegen diesen Geiseldeal sind, nun wirklich alles andere als sympathische Politiker, also Ben-Gvir, der Polizeiminister und der Finanzminister Smotrich und deren Anhänger, das sind nun Personen, mit denen man sich als angekränkelt, moralisch angekränkelt, dann nicht unbedingt solidarisiert. Aber nüchtern betrachtet, mir blutet das Herz, das zu sagen, aber ist der Ansatz nicht falsch?
Ich habe ja in Bezug auf die beiden auch eine Frage in die Richtung. Die sind ja die Vertreter der Ultraorthodoxen. Also es gibt ja in Israel...
Ben-Gvir nicht und Smotrich auch nicht.
Die haben diese extremen rechten Parteien.
Ja, die sind nationalreligiös, aber die sind nicht orthodox religiös.
Das ist hier in Deutschland auch ziemlich unklar.
Das muss man dem verdeutlichen. Ja. Denn das ist ganz wichtig, Maja, lass uns hier kurz stehen bleiben. Ja. Das kann man also jedem, der auch nur schaut, ganz leicht erklären. Diese beiden Herren, über die wir sprechen, Smotrich und Ben-Gvir, haben ein gehäkeltes Käppchen. Das von Ben-Gvir sitzt auch immer schief, aber das stört mich nur optisch. Vieles andere stört mich mehr. So, und das sind die Nationalreligiösen. Die verbinden eine seit den späten 60er Jahren extrem nationalistische Politik mit einer streng religiösen, aber nicht orthodoxen. Und das heißt, es muss man unterscheiden, diese Nationalreligiösen, die verstehen Religion im folgenden Maße. Die sagen auch, alles in der Welt ist Gottes Wille. Aber es gibt bestimmte Dinge, wo der Mensch in den Willen Gottes sozusagen eingreifen kann. Das Schlagwort auf Hebräisch heißt Hatchala de Geula, der Anfang der Erlösung. Also die Geula ist die Rettung, die Erlösung ist das Ziel, aber man kann als Mensch in diese Geula, in diese Erlösung eingreifen, indem man den Beginn dieser Erlösung selber mit in die Hand nimmt. Hatchala de Geula, das ist der theologisch-religiöse Kern des Nationalreligiösen. Die orthodox-religiösen sagen, alles ist Gottes Wille und wenn der Mensch in den Prozess der Erlösung eingreift, dann gibt er dem lieben Gott sozusagen Nachhilfeunterricht und das ist Ketzerei. Deswegen ist die Orthodoxie in ihrem Kern, die jüdische Orthodoxie, auch antizionistisch. Anti-Israel, also dann fragt man sich, warum sind denn die dann in der Regierung in Israel, deren religiöse Begründung ist, weil der jüdische Staat von den Zionisten gegründet und geführt nicht jüdisch genug ist. Wir gehen in die israelische Politik, um den scheinbar jüdischen Staat wirklich jüdisch zu machen. Weil also jetzt alles Gottes Wille ist, ist also auch das Eingreifen, das militärische Eingreifen und das militärische Wehren im orthodox-jüdischen Sinne zunächst einmal verboten. Jetzt kommt aber die Macht der Realität. Dieser orthodoxe Begriff von Gott, Mensch und Gefahr ist lange vor Gründung des Staates Israel Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Zionisten und jüdische Orthodoxie gewesen. Dann kommt der Holocaust. Und da gab es plötzlich zwei orthodoxe Antworten darauf. Die eine war, und die ist mehrfach überliefert, von einem ungarisch-orthodoxen jüdischen Rabbiner und viele andere, die es auch gesagt haben, der als er in Auschwitz war, wusste, was ihn erwartet, sagte, das sei Gottes gerechte Strafe dafür, dass er den Zionismus nicht energisch genug bekämpft habe. Ja, wir rollen die Augen, richtig. Aber es ist religiös, Anführungszeichen theologisch, durchaus in sich schlüssig. So kann man mit Shakespeare sagen, though it is madness, there is method in it, obwohl es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Aber man muss auch im Andersdenkenden das Andersdenkende ernst nehmen und erklären. Deswegen war also die jüdische Orthodoxie lange Zeit also auch sozusagen nur auf jüdische Missionierung in Israel aus. Aber aufgrund des Nahostkonfliktes, der schon seit der zionistischen Zeit und der Staatsgründung besteht und auch orthodoxe Juden dran glauben mussten, die zwar nicht im Militär sind, aber auch Opfer waren, und festgestellt, orthodoxer Jude oder nicht orthodoxer Jude, wir sind gleichermaßen Opfer. Oder haben die einen gesagt, wir bleiben dabei, wir greifen nicht ein, deswegen wollen sie auch nicht ins Militär, auch hier und heute, das ist ein großer innenpolitischer Konflikt, der in diesen Tagen wieder ausgefochten wird in Israel. Und die anderen Orthodoxen, die gesagt haben, wir sind und bleiben orthodox, aber wir nehmen das Gewehr in die Hand und gehen noch ins Militär. Wenn man also zum Beispiel einen Pious-Juden, also einen mit Schläfenlocken sieht, der, und Gebetsschal oder so, erkennbar ein orthodoxer Jude ist, sieht man also an der Kleidung und langer Bart. Smotrich hat keinen Bart, Ben-Gvir auch nicht. Also auch das ist ein Erkennungszeichen wie die nationalreligiöse Variante. Die gehen ins Militär. Es gibt ja auch eine Einheit, die heißt, komme jetzt nicht auf den Namen, Netzach Yehuda oder so ähnlich. Also jedenfalls gibt es eine orthodox-jüdische Einheit im Militär, die sozusagen sich gelöst haben von dem orthodoxen Weltbild mit schlechtem oder nicht schlechtem Gewissen, aber sich nicht durchsetzen können bislang. Und das ist eine Diskussion, die in Israel durchgeht, also langer Rede, kurzer Sinn, die scheinbar nur aus Falken bestehende Koalition von Netanyahu besteht A, aus durchaus Hardlinern, weltlichen Hardlinern, zweitens Hardlinern religiös, nationalreligiöser Herkunft und drittens militärisch eigentlich passiver Orthodoxer.
Wie viel sind das von den Orthodoxern, die nicht zum Militär gehen?
Davon also nicht Militär, die meisten.
In der Regierung Militär. Will ich nur wissen, wie viele
da
sind da drin?
Ich nachziehen, die Zahl der Mandate, also das sind zwei orthodox-jüdische Parteien. Das eine ist das Tora-Banner, das Tora-Judentum, das ist das askenasisch-orthodoxe Judentum. Und dann haben sie das orientalisch, weitgehend marokkanisch-orthodoxe Judentum in der Schass-Partei. Und beide gleichermaßen sind dem Wehrdienst gegenüber distanziert, aber die orientalisch-marokkanischen Orthodoxen sind militärpolitisch schon einen Schritt weiter und mehr im zionistischen Mainstream.
Also mich hat nämlich nur irritiert, dass diese zwei, Ben-Gvir und Smotrich, fordern, dass ja der Krieg fortgesetzt wird, um der Hamas weiter also nicht zu ermöglichen, sich neu zu rekonstruieren. Und deshalb hatte ich gedacht, möglicherweise sind das welche, deren Kinder gar nicht zum Militär müssen.
Doch, doch, die ja.
Aber bei denen nicht, schon.
Aber du hast keinen orthodox-jüdischen Minister, der für eine Fortsetzung des Krieges so vehement eintritt, wenn überhaupt. Die interessiert wirklich nur die Frage, wie können wir den jüdischen Staat jüdischer machen? Die beschäftigen sich mit dieser Frage auch während dieses Krieges, während Smotrich und Ben-Gvir, ja, keine angenehmen Zeitgenossen, aber die schauen nicht nur auf das Religiöse und sagen, also jetzt müsst ihr auch ins Militär. Wie unsere Kinder, wie wir, der Smotrich, ich weiß nicht, welche Einheit er war, aber natürlich.
Naja, also was natürlich, was die Bildung angeht im Land, wenn ein solcher ultraorthodoxer Mensch dort in der Regierung sitzt, dann werden auch Programme aufgelegt, die für uns völlig absurd erscheinen. Also reine religiöse Unterrichtung, eben ohne weltliche Fakten, was tatsächlich auch abweicht von dem, was wir kennen. Ich denke, es ist mal vergleichbar mit dem, was in Amerika die Kreationisten so ungefähr unterrichten. Also bei denen fehlt dann ein Teil der Weltgeschichte einfach.
Aber natürlich, klar. Die
und das kann sein, also kommen wir noch mal auf Trump ganz kurz. Wird denn, abgesehen von all den Dekreten, die vielleicht auch für Israel positiv aussehen, möglicherweise innerhalb der amerikanischen Gesellschaft sich einiges zurückdrehen? Also wir wissen, dass auf jeden Fall die Abtreibung jetzt verboten ist und andere Dinge, die jetzt sehr in die Gesellschaft eingreifen.
Kann ich nicht beurteilen. Und andere, die sich anmaßen, das und jenes vorauszusagen, haben oft Kaffeesatz gelesen. Also Trump ist, wenn ich diesen Vergleich durch deine Frage angeregt anwenden darf, sozusagen der Ben-Gvir der Amerikaner.
Okay.
Und aber ist ein bisschen stärker als Ben-Gvir, der nur, ich weiß nicht jetzt genau, ich glaube 7 Abgeordnete von 120 hat. Oder vielleicht verdrehe ich die Zahl 4 nur. Also jedenfalls in dem Dreh. Gott sei Dank nicht mehrheitsfähig.
Ja. Na, ist ja nicht mehr drin in der
Nein,
Regierung
das ist richtig. Jetzt, ja. Trump würde ich unabhängig von der jüdischen östlichen Perspektive her einordnen als den Pendelausschlag nach einer immer weniger ja auch wehrhaften Demokratie in Amerika genauso, das, was auf den Campuses passiert ist und so weiter. Und sozusagen ein Pendelschlag auch in der Außenpolitik, nicht zuletzt die Polemik gegen Deutschland. Denn was in den letzten Jahrzehnten zwischen Deutschland und Amerika sich abgespielt hat, ist, sagen wir doch mal, krass, dass die Deutschen gerne die Geschäfte gemacht haben, when the chips were down oder wenn man die Kastanien aus dem Feuer holen musste, waren die Amerikaner da. Die haben also mit Personal und Material der deutschen Freiheit und Wettbewerbsfähigkeit weltpolitisch, weltwirtschaftlich gesichert. Das kostete die Amerikaner Menschen und Material und viel Geld und das fanden die auch dauernd nicht so lustig. Das heißt, Trump ist die Antwort auf dieses Phänomen. Und das gilt eigentlich für ganz Westeuropa, was mit Ausnahme von Großbritannien, aber auch das ist dann schwächer geworden, sich gerne auf die amerikanische Sicherheit verließ. Und das hat die Amerikaner verärgert. Ob man gleich auf diese niveaulose, brutale Art reagieren muss, darüber kann man sehr gespaltener Meinung sein. Ich finde ihn entsetzlich, aber ich ordne ihn wieder ein in gesellschaftliche Prozesse und Personen sind sozusagen auch das Politikpaket einer jeglichen Zeit und für eine bestimmte Nachfrage, die bedient werden soll. Und gäbe es diese Nachfrage nicht, wäre Trump nicht Präsident geworden.
Und das gehen wir nochmal auf diese tatsächliche israelbezogene Arbeit ein, die er macht. Also er hat jetzt, soweit ich weiß, auch gesagt, er will die UNRWA nicht mehr unterstützen. Und er hat auch Waffenlieferungen für Israel freigegeben, was eben unter Biden nur unter Vorbehalt passiert ist. Aber er hat es gemacht am Ende. Jetzt ist die Frage, ja, was glaubst du, wie die Dinge sich da entwickeln?
Also ganz eindeutig, die Position von Trump ist unabhängig von dem Geiseldeal, der in dieser Kürze der Zeit nicht zustande gekommen wäre ohne ihn. Die Vorarbeit hat natürlich die Biden-Administration geleistet. Übrigens sehr interessant auch mit Katar. Katar ist ja gleichzeitig ein Staat, der sowohl als auch ist, um es zurückhaltend zu formulieren, eine amerikanische Marinebasis, eine der ganz großen Marinebasen im Nahen Osten und auf der anderen Seite mit dem Iran und dann auch Hamas unterstützt. Also Trump hat ganz klar das gemeinsame Ziel mit jeglicher israelischen Regierung, nämlich die strategische Schwächung des Iran. Wie man das macht, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Das durchzusetzen heute ist leichter, als es vor 2 Jahren war, als es genau gesagt bis zum 26. Oktober 2024 war. Was passierte an diesem Tag oder in dieser Nacht? Da hat die israelische Luftwaffe praktisch die Luftabwehr des Iran total zerstört. Das heißt, der Iran ist heute Luftangriffen gegenüber nahezu wehrlos. Und dafür braucht es nicht einmal auch die amerikanische Beteiligung. Mhm. Und hinzu kommt, dass wenn der Mossad mit Sicherheit intelligenter ist als ich und das ganze Instrumentarium besser kennt und auch die innenpolitische Situation im Iran, dann bedarf es nicht unbedingt der Bombardierung von oben mit starken Bomben, die bis ins tiefe Erdinnere dringen können, sondern durch gezielte Sabotage. Und wir wissen, dass die iranische Bourgeoisie in ihrer großen Mehrheit gegen das Mullah-Regime ist. Und wir wissen auch, dass diverse israelische Geheimdienstaktionen, einschließlich der Wegnahme des Atomarchivs, nur möglich gewesen ist durch iranisch-bürgerliche Beteiligung an dieser Mossad-Aktion. Also kurzum, der Iran kann heute leichter als je zuvor ausgeschaltet werden. Und da Trump weniger zögerlich ist, kann man erwarten, dass es zu einer auch militärischen Schwächung des Iran kommen wird. Und aufgrund der militärischen Schwächung des Iran, sprich des Regimes, ergibt sich eine völlig neue Situation für die iranisch-bürgerliche Opposition. Und die nationalen und ethnischen Minderheiten im Iran. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Situation im Iran steht spitz auf Knopf und das ist eine dramatische Veränderung der strategischen Situation. Und ich vermute, dass Trump in der Ausnutzung und Förderung dieser Situation weniger zaghaft sein wird als sein Vorgänger Biden. Denn hinzu kommt, und das haben wir bei den Primaries in Amerika erlebt, da ist der Staat Michigan ganz wichtig gewesen. Es gibt in Amerika insgesamt nur 0,1% arabischstämmige Amerikaner, also praktisch null. Aber im Staat Michigan sind die relativ stark konzentriert. Auch die Juden sind nur 0,2%, aber sie sind aufgrund des Wahlsystems in bestimmten geografischen Wahlbezirken sehr wichtig, weil Mehrheitswahlrecht, also ähnlich die arabischen Amerikaner, Staat Michigan, und das haben wir gesehen bei den Primaries für Biden, wie Biden während des Krieges jetzt und den Primaries, er wollte ja zunächst einmal kandidieren und hat ja auch die Primaries alle gewonnen, und nicht zuletzt auch in Michigan, weil die amerikanischen Araber so wichtig gewesen sind. Und mehr amerikanische Araber, nicht viel, aber auch in den Kongress hineingekommen sind oder auch ihre Sympathisanten. Und diese Sympathisanten sind in der Demokratischen Partei sehr viel stärker, bei den Politikern der Demokratischen Partei und, das wissen wir aus Umfragen und Wahlverhalten, auch bei den Wählern der Demokraten. Und das wiederum bedeutet auf die Präsidentschaft von Trump, dass er als Republikaner Präsident mit einer Mehrheit der Republikaner im Kongress diese pro-israelische gesellschaftliche Mehrheit auch in Politik umsetzen kann.
Und da kommt wieder das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast über die Wellenbewegung, wo man Juden toleriert bis benutzt, sagen wir mal. Das ist jetzt so eine Situation im Nahen Osten. Ohne die Israelis kommt die westliche Welt dort nicht voran in der Beziehung, was Fortschritt und was Friedensbemühungen betrifft.
Recht, aber ich glaube, wir sollten gerade dem deutschsprachigen Publikum hier noch etwas mehr dazu sagen. Man hat sich ja ganz stark in der großen Mehrheit in Deutschland, Österreich, Westeuropa zumindest lautstark, was die Lautstärke betrifft, mit den palästinensischen Opfern, wie es immer gesagt wurde, identifiziert. Was jetzt aber herausgekommen ist, die Strategie des Iran und der Hamas und ihrer Satelliten war eigentlich genial. Nämlich die totale Umzingelung der gemäßigten arabischen Staaten und natürlich Israels. Und durch den völlig unerwarteten Angriff der Hamas und deren Hoffnung, die auch zum Teil in konkrete Politik umschlug, die Mobilisierung der anderen pro-iranischen Kräfte im Nahen Osten, schlug ja in den totalen Fehlschlag dieser Strategie um. Die Hamas ist militärisch entweder total geschwächt oder besiegt, jedenfalls nicht mehr diese große existenzielle Gefahr für das israelische Randgebiet und Israel insgesamt für einen normalen Alltag. Die Hisbollah ist total geschwächt. Sie schießen 150.000 Raketen auf Israel und sind nicht besiegbar. Alle Experten, wir sehen, Hisbollah ist besiegt. Dann aufgrund dieser Entwicklung, Hisbollah war ja auch in Syrien aktiv, diese Säule für das Assad-Regime fällt zusammen. Der Iran, wir haben darüber gesprochen, Luftabwehr und insgesamt geschwächt, so eine völlig neue Situation. Das heißt, diejenigen, die gegen Israel demonstriert haben, haben gegen die Chance eines neuen Nahen Ostens demonstriert. Also egal, was man von der Regierung Netanyahu hält oder nicht, zum ersten Mal gibt es eine tatsächlich neue Situation, die für die Welt eher segensreich ist, und zwar auch für die islamische Welt segensreich ist, denn dass die iranische Bevölkerung unterdrückt wurde und wird, die syrische, die libanesische von der Hisbollah und auch die Palästinenser durch die Hamas. Das heißt, jetzt entsteht, weil du die funktionale Notwendigkeit hier erwähnst, ja, unabsichtlich, Israel hat diesen Krieg nicht begonnen, das ist klar. Ob es sich richtig gewehrt hat oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das muss man getrennt betrachten. Ergebnis ist, Israel hat diesen Krieg nicht gewollt. Der Westen insgesamt hat es nicht geschafft, in Jahrzehnten mehr Freiheit für die arabisch-islamische Welt zu bringen. Ein Teil der islamischen Welt, geführt vom Iran, hat jetzt versagt. Und jetzt gibt es die Chance, anders als beim arabischen Frühling, der in eises Kälte bekanntlich in den eisigen Winter des Nahen Ostens plötzlich führte oder den Nahen Osten in einen eisigen Winter verwandelte, gibt es jetzt die Chance für einen Frühling, echten Frühling. Ob der kommt, ist eine andere Geschichte. Aber mit der bisherigen Politik des Westens ist das nicht gelungen. Das heißt wiederum, und ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Gedanken aufgreifst mit der funktionalen Toleranz, bin nämlich noch nicht auf den gekommen in diesem Zusammenhang. Israel hat jetzt praktisch genau das getan, was der Westen im Sinne der Freiheit der Menschen im Nahen Osten hätte tun müssen, ob mit militärischen oder anderen Mitteln, steht auf einem anderen Blatt, hat Israel gemacht. Also wiederum, hier ist Israel gebraucht worden. Und ob der Trump jetzt Israel instrumentalisiert oder nicht, interessiert mich in dem Zusammenhang nicht. Und jetzt aber die funktionale Notwendigkeit von Israel, die können wir doch aus einem anderen Bereich. Ohne israelische Drohnen ist Westeuropa einstweilen nicht verteidigungsfähig. Ohne israelische Raketenabwehr, also Antiraketen aus Israel, ist Deutschland, ist Westeuropa nicht wehrhaft. Dritter Punkt. Ohne Zusammenarbeit mit den israelischen Diensten ist Terrorprävention oder auch Reaktion auf Terror erheblich schwerer. Dafür braucht man sowohl Amerika als auch Israel. Wer also dann sowohl, auch Trump ist nicht sympathisch, da gebe ich zu, aber wenn wir Terrorabwehr wollen, Terrorprävention, brauchen wir auch Herrn Trump, der dann grünes Licht gibt und sagt, ihr arbeitet mit den Deutschen nach wie vor zusammen, auch wenn die mir ins Schienbein treten. Und wenn wir in Deutschland und Europa zu viel dem Trump ins Schienbein treten, wofür es viele Gründe gäbe und gibt, dann gefährden wir uns selber? Das ist eine Frage, die man auch in Bezug auf Nützlichkeit und damit auch Moral stellen muss. Dass also plötzlich dieser unmoralische Mann praktisch, und das ist in der Literatur ja schon einmal weltliterarisch vorgegeben, Faust. Ja. Mephisto ist der böse Geist, der Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft.
Also ich glaube, dieser Vergleich würde Herrn Trump außerordentlich gut gefallen.
Warum? Mephisto ist keine sympathische Figur.
Naja, er auch nicht.
Also eben, deswegen gefällt ihm nicht.
Aber er schafft das Gute. Das war ja der Nachsatz. Ich denke, dass Trump für Israel insofern wichtig ist, als zum Beispiel die Waffenlieferungen aus Deutschland hier stark diskutiert wurden. Wobei ich mit Frau Strack-Zimmermann ein Gespräch hatte, die ja da eine Expertin ist und die gesagt hat, das geht mir jetzt total auf die Nerven. So in dem Sinne, es ist ja viel wichtiger, dass Israel uns diese Abwehrsysteme nach Deutschland liefert und nicht, ob wir Ersatzteile für Waffen, die sie sowieso schon haben, liefert. Also das, da gibt es auch Scheindiskussionen und ich glaube, wir werden, es wird sehr interessant sein, welche neue Regierung wir haben, denn ich glaube, dass die letzte Regierung in Bezug auf diese Wehrhaftigkeit, die ich habe jetzt eine Diskussion gehört, in der auch der Christoph Marschall vom Tagesspiegel, der in Washington sitzt, extrem Saft. Darauf...
Bitte? Wieder sitzt, ja?
Also er war in einem...
lange Zeit Korrespondent in Washington.
Ja, er war auf jeden Fall in einem Zoom dort lokalisiert und er hat dreifach in dieser einen Sitzung betont, dass es so wichtig ist, dass Deutschland seine Wehrhaftigkeit aufbaut. Ja, also insofern ist die Zusammenarbeit mit Israel, glaube ich, auch noch auf verschiedenen anderen, auf der wissenschaftlichen Forschungsebene. Das, was wir alles an Technik benutzen, hat viel mit Israel zu tun, in Landwirtschaft, in vielen Bereichen. Also ich denke, wenn die Welt sich an dieser Stelle diese Dinge mal ins Bewusstsein rufen würde, wäre vielleicht die Haltung zu Israel eine andere. Aber es steht ja immer nur Netanyahu und die armen Menschen im Gaza.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den du hier aussprichst.
Ja.
Und das zeigt einmal mehr die Dummheit der Hochgebildeten oder der vermeintlich Gebildeten. Denn die Boykottbewegung Israel gegenüber ist ja nicht zuletzt ganz stark im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich. Und das heißt, dass die Wissenschaft sich selber schwächt, indem du, und Israel zählt wissenschaftlich nicht zu den unterentwickelten Staaten bekanntlich, wenn ich mich selber hinauskatapultiere aus einem, nicht dem entscheidenden Teil, aber aus einem ganz wichtigen Teil der wissenschaftlichen Community, dann schaffe ich mich doch als Wissenschaftler selber ab, einmal mehr. Also nicht die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber, denn die werden ja nicht geschlachtet, sondern die sägen sich den Ast ab, auf dem sie sitzen. Wenn man Kulturboykott macht, also keine Musiker aus Israel, keine Schauspieler aus Israel, keine Schriftsteller aus Israel einlädt, dann schwächt man ja auch in Israel selber diese regierungskritischen Kräfte und dann sagen die regierungstreuen Kräfte, seht ihr, das sind eure großen Freunde, die laden euch ein. Also was soll der ganze Unsinn? Das heißt auch hier im anderen Sinne, wir sprachen vorhin über Trump als Mephisto, also hier ist diese ganze Boykottbewegung nicht nur Mephisto, das Gute erreicht, sondern das Schlechte erreicht in diesem Falle. Mit anderen Worten, die Situation ist so komplex, dass man mit Schwarz-Weiß überhaupt nicht arbeiten kann. Lange Rede, kurzer Sinn noch einmal. Wenn du die Kommunikation mit denjenigen verhinderst, die Innovation, Fortschritt bringen, dann schadest du dir selber. Der Antisemitismus ist erstens unmoralisch, klar. Aber guck dir doch mal an, was mit denen passiert ist in der Weltgeschichte, die Juden vertrieben haben. Deutschland ist das allerbeste Beispiel. 1933 folgende wurde ein Großteil der jüdischen, aber auch der nicht-jüdischen Existenz vertrieben. Ein großer Teil ging nach Amerika. Und seitdem ist Amerika weltwissenschaftlich sozusagen Nummer eins. Einer von vielen Indikatoren sind die Nobelpreise, aber viel, vieles mehr. Das heißt, der Braindrain, der selbstverschuldete Braindrain, hat es hat dazu geführt, dass die damals bis 1933 führende Wissenschaftsnation, Kulturnation Deutschland ist immer noch nicht, sagen wir mal, auf dem Stand von, ich will keine Staaten nennen, sonst ist das dann wieder nicht korrekt, aber wir sind da nicht irgendein ein Urwaldstaat Deutschland geworden, aber Deutschland ist doch in diesen Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur längst nicht mehr das, was es bis 1933 war. Mhm. Die deutsche Wirtschaft schwächelte wie die Weltwirtschaft insgesamt 1929 bis 1933, aber das Potenzial war da und in der Wissenschaft und in der Kultur doch sowieso. Und das kannst du auch bis ins Mittelalter oder in die frühe Neuzeit. Spanien vertreibt die Juden 1492, Portugal 97. Allmählich machte sich das bemerkbar. Da ist nicht mehr viel mit Fortschritt und weil eben keine Intelligenz, keine Innovation. Man lebt von der Substanz und irgendwann geht die zu Ende und Spanien ist heute eine Mittelmacht, nicht unsympathisch, aber nicht Weltherrschaft.
Ich habe diese These nämlich schon mal gehört. Ich bin nicht sicher, ob es bei Leon Poliakow war.
Nee, die ist bei mir.
Ja, das habe ich ja noch nicht gelesen, aber ich habe es mir auf jeden Fall notiert. Es ist ein Phänomen, dass da, wo die jüdische Gemeinschaft vertrieben wurde, die Wirtschaft und auch kulturelle Entwicklung ein Ende nahm oder einen Abstieg nahm.
Ja, und die Geschichte ist ja voll und also Gott sei Dank gab es ja immer wieder herausragende, sagen wir Politiker oder Herrscher, die das erkannt haben, weil wir jetzt in Berlin sitzen hier, der große Kurfürst von Brandenburg. Genau. 1670 werden die Juden aus Wien vertrieben, wohlhabende, gebildete Juden. Brandenburg ist nach dem 30-jährigen Krieg total Schutt und Asche, wie der Gazastreifen heute. Der große Kurfürst sucht kluge Leute, die auch was von Wirtschaft verstehen und was im Koppe haben. Und die Juden aus Wien vertrieben, her damit. 1671 gibt es dann also die erste jüdische Gemeinschaft in Berlin. Dann der französische König Ludwig XIV. Vertreibt die Hugenotten 1685 aus Frankreich durch die Aufhebung des Edikt von Nantes. Dann macht der große Kurfürst das Edikt von Potsdam und sagt, liebe Hugenotten, kommt hier herein. Das heißt, die Innovation beginnt. Und Kasimir der Große von Polen, 14. Jahrhundert, die Juden werden aus Frankreich und heutigem Deutschland vertrieben. Kasimir der Große, daher dann der Große, sagt, kommt her und entwickelt Polen zu einer Weltmacht in der damaligen Zeit. Ja, und dann beginnt allmählich die Geschichte des Antisemitismus. Hat Polen auch nicht geholfen. Das kannst du dann auch in der islamischen Welt sehen und so weiter und so fort. Also ich habe längst aufgegeben, den moralischen Appell an die Antisemiten zu richten und sage, ach bitteschön, wisst ihr was, wir sind auch Menschen. Dieser eindrucksvolle Monolog von Shylock im Kaufmann von Venedig. Genau. Und wenn ihr uns stecht, schmerzt
nicht.
Genau, so. Genau. Darum bitten wir gar nicht. Ja, natürlich sind wir das. Aber ihr schadet euch selbst, wenn ihr Antisemiten seid. Und dann also an der Universität, stell dir mal vor, man lädt Spitzenkräfte aus, weil sie jüdisch sind oder aus Israel kommen. Ja, was hat denn das mit Wissenschaft zu tun? Nichts. Es ist die Selbstabschaffung der Wissenschaft, die Selbstabschaffung der Kultur. Leute, okay, ihr wollt nicht moralisch tolerant sein, seid wenigstens funktional tolerant.
Ja. Und das ist die Schwäche der jetzigen Universitätsleitungen an allen Berliner staatlichen Universitäten. Berliner. Bundesweit kann ich das nicht einschätzen, aber ich habe es jetzt hier sehr hautnah miterlebt und ich finde es also schlimm.
Aber ja, auch Harvard auch und
ja, natürlich UCLA, Amerika. Columbia, ja, aber die haben eine beeindruckende Befragung dieser Leute gemacht, bis sie dann auch entlassen wurden. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Hier wird eine einzige Entschuldigung akzeptiert und dann wird weitergemacht. Und die jüdischen Studenten sitzen zu Hause vor ihren Computern und arbeiten von Hause aus. Ich will aber nochmal, wie so schöne viele Fragen vorbereitet. Wir kommen da gar nicht dazu, also aber es ist ja sehr spannend. Es geht um die Bürger, die arabischen Israelis. Erstens ist die Frage, ob du das weißt, wie die sich jetzt in diesem Krieg Verhalten haben. Und das Bedauerliche in Israel ist, dass tatsächlich 50% der Kinder unter der Armutsgrenze leben. 50% der Kinder. Und davon sind die meisten entweder aus der ultraorthodox-jüdischen Gruppe oder aus der israelischen arabischen Gruppe. Und da würde ich gern wissen, ob du sagen kannst, wie das dazu kommt.
Also bei den orthodoxen Juden ist es relativ einfach, weil Torah Talmud zu lernen wichtiger ist als die Dinge dieser Welt. Was aber, wenn man die jüdische Geschichte kennt und nicht zuletzt auch die Geschichte der rabbinischen Weisen, ein Bruch in der jüdischen Orthodoxie ist. Denn die talmudischen Weisen, die waren gleichzeitig beruflich aktiv. Das waren meistens damals Handwerker, Schmiede, Gerber, also alles, was an Handwerk, traditionellem Handwerk der Fall war. Und die trafen sich dann, die saßen nicht jeden Tag zusammen, sondern da gab es bestimmte Zeiträume, in denen man zusammen saß. Und dann, wenn die zu Ende waren, ging man dem eigenen Beruf nach. Und das wiederum gipfelt in einem ganz einfachen Satz, der im Talmud zu finden ist: En Kemach, en Torah. Wenn es kein Mehl gibt, gibt es keine Lehre, keine Torah. Also der Zusammenhang zwischen dem Materiellen und dem Ideellen, sprich dem Religiösen, Theologischen, hängt eng zusammen in der genuinen jüdischen Tradition. Wenn also die heutige Orthodoxie sagt, wir entziehen uns dieser Tradition, dann ist das ein Bruch der eigenen Tradition. Und so muss man argumentieren mit diesen Leuten. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, das scheinbar nichts damit zu tun hat, aber eben doch. Wenn man die anderen überzeugen will, dann muss man sich auch in sie hineinversetzen und nicht nur sagen, so machen wir das und du hast das auch genauso zu machen. Konkretes Beispiel, ich stehe in Jerusalem, sehe einen jungen Orthodoxen erkennbar an dem ganzen Erscheinungsbild und Schläfenlocken und so weiter und so fort. Der hat sein Eis zu Ende geleckt und schmeißt dann den Stiel auf die Straße. Das stört mich immer. Also ob Jude macht oder nicht, ist ganz egal. Und da bin ich zu ihm hin und gesagt, du willst religiös sein und orthodox? Das ist der heilige Boden des jüdischen Volkes. Und den missachtest du so, den mit deiner Spucke und dem Stiel von dem Eis? Wortlos hob er den Stiel auf und warf ihn in irgendeinen Mülleimer.
Wie alt war der ungefähr?
Ach, vielleicht 16, 17.
Okay, Lust hat.
Ja, aber ich fühle mich da hier nicht als Superpädagogen oder Belehren oder Lehrmeister der Orthodoxen. Nein, du musst die Leute abholen, wo sie sind. Du musst auch die extremistischen Muslime abholen, wo sie sind, und ihnen sagen, hör mal, so und so, und wenn du den Koran richtig verstehst, dann ist auch Zion von Allah den Juden gegeben. Können wir jetzt nicht hier ausdiskutieren, aber so ist es.
Die meisten Muslime, die hier auch in der Diaspora leben, ich weiß nicht, wie viel Kenntnis oder auch in Israel oder in den palästinensischen Gebieten sie wirklich von ihrer Religion haben. Aber ich kenne hier einen Polizisten, der gesagt hat, also wenn du anfängst, mit denen zu reden, wie mit also den anderen Deutschen hier in der Stadt, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Die spucken dich an. Die haben überhaupt keinen Respekt. Aber wenn du mit ihnen redest und sagst, also jetzt gerade bezogen auf die Jugendlichen, die jetzt gerade vor dieser Friedenauer Schule sich zusammengerottet haben, die waren ja auch in der Regel Jugendliche, dann sagt er, wenn du mit mir redest, ich bin älter und in deinem Koran, dann hat er irgendwas zitiert, das lernen die inzwischen in der Polizeischule, da ist vorgeschrieben, dass du Leute, die älter sind als du, respektierst. Also respektiere mich. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Absolut. Und es ist auch ein Ansatz, wenn einer dich anschreit, zurückzuschreien. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich werde von meiner Polizeibehörde dann bestraft, weil ich mich nicht in diesem Duktus bewege, in dem der mir vorgeschrieben ist. Ich glaube, wir müssen da viel umlernen. was du sagst, dich hineinbegeben in die Denkart einer Gruppe, um das auch zu regulieren. Denn was wir im Augenblick erleben hier auf der Straße, macht mir noch mehr Angst, als was wir schon bisher hatten. Also diese Jugendgewalt, die fängt an, wirklich auszuufern. Und meine Frage aber nochmal
zu den Arabern. Über die Ergänzung haben wir also die orthodoxen Juden ja. Behandelt in Israel. Und wenn du in einer Talmud- und Tora-Schule sitzt, kannst du nicht viel Geld verdienen.
Das war der Ausgangspunkt.
Und daher die Armut. Und dann werden diese Bevölkerungsgruppen staatlich subventioniert. Und wer verdient das Geld, das der Staat ausgeben kann? Die weltlichen Juden. Und die sind natürlich dann höchst verärgert, kann man verstehen. Zu den Arabern. Die Araber, und da ist sehr viel auch notwendig an Verbesserungen, das kann überhaupt nicht bestritten werden, sind Bürger zweiter Klasse auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Zahl, man muss aber auch sehen, was die Ausgangsposition der arabischen Bevölkerung in Israel gewesen ist. Das ist völlig richtig, dass die arabisch-jüdische Lücke in Israel enorm ist, aber die Lücke zwischen den israelischen Arabern und den orientalischen Juden ist deutlich geringer als der Abstand zwischen den Arabern und den aschkenasischen, also den euroamerikanischen Juden. Nächste Relation, Relativierung. Nächste Relativierung wieder. Wie definiert man Armut? Sind die, nagen die am Hungertuch oder haben die nur ein kleineres Auto, wenn überhaupt? Also da ist die statistische Definition der Armut immer eine politische. Das heißt nicht, dass das Problem nicht bestehe. Und hinzu kommt natürlich, dass jeder, der schlechter gestellt ist, sich immer vergleicht mit dem Bessergestellten am selben Ort oder im selben Staat. Dies vorausgeschickt muss man wiederum die Situation der Araber in Israels Entwicklung betrachten. Es waren am Tag der israelischen Staatsgründung knapp 150.000 Araber im Staat, also Staatsbürger, die nicht geflohen oder vertrieben worden sind. Heute hat man ungefähr 2 Millionen. So. Hinzu kommt, dass, wer ist denn da geblieben? Nicht die intellektuelle und ökonomische Elite, die konnte nämlich rausgehen. Die hatten Geld und was auch immer und auch die Pfiffigkeit, sind vertrieben worden, richtig, ein Teil ist geflohen, ein Teil ist vertrieben worden, auch richtig. Aber die sind weg. Und die Ärmsten der Armen und teilweise auch Analphabeten sind geblieben. Und heute, wenn du die Zahlen vergleichst von Abiturienten in Israel, in der arabischen Bevölkerung, anteilmäßig, nicht in absoluten Zahlen. Ist klar, von 2 Millionen gibt es mehr Abiturienten als von 150.000. Oder die Zahl der Universitätsabsolventen und so weiter und so fort. Oder auch dann die Indikatoren für Dinge des täglichen Lebens, hat sich das dramatisch verbessert. Das ist die historische Relativierung. Trotzdem, diese Lücke besteht. Und ich halte das für einen politischen Fehler, abgesehen davon, dass es unmoralisch ist bei der Verteilung von Mitteln, von dem, was ein Staat zu verteilen hat, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu benachteiligen. Aber Israel ist eine Demokratie und in der Demokratie gibt jede Partei, wenn sie verteilen kann, ihrer Kundschaft das, was zu verteilen ist. So wie die religiösen Parteien sich den Teufel drum kümmern, was die aschkenasischen, gut gebildeten, nicht religiösen haben wollen. Die nehmen von denen, einschließlich eben, weil sie Tora und Talmud studieren, das, was sie fürs tägliche Überleben brauchen und sagen, ja, die dürfen ja, die arbeiten, aber wir sichern den Bestand des jüdischen Volkes, indem wir Talmud und Tora lernen. Also kurzum, die religiösen Parteien sorgen für ihre Klientel, die Rechten für die und so weiter und so fort. Die israelischen Araber sind heute 20-21% der Gesamtbevölkerung, sind als Parteiungen gespalten und haben dadurch auch weniger Gestaltungsmöglichkeit. Es gab dann durchaus die politischen Vereinigungsversuche, die auch in den frühen 20er Jahren dieses Jahrhunderts dazu führten, dass eine ziemlich geschlossene, einheitliche arabische Partei existierte, die sogar Teil der Koalition waren, also der Koalition, die von Bennett zuerst und dann Lapid geführt worden ist, und das Zünglein an der Waage im Parlament gewesen ist. Und siehe da, es wurden Mittel auch dieser Gruppierung zugeschanzt. Mit anderen Worten, ja, die Diskriminierung besteht, aber sie ist nicht nur eine Diskriminierung aufgrund der Tatsache, das sind Araber und wir sind Juden, sondern ebenso wie die weltlichen Juden für die Weltlichen in erster Linie Politik machen, wenn sie verteilen können, und die Religiösen, ist das so, dass es Demokratie ist Herrschaft der Mehrheit, eben muss man sich so organisieren, dass man, wenn man auch nicht die Mehrheit bekommt, zumindest Zünglein an der Waage ist. Und interessant, dass eben genau unter der Führung der Muslimbrüderschaft, die in Israel pragmatisch in ihrer Mehrheit ist, diese Regierungsbeteiligung, Koalitionsbeteiligung möglich war und eben auch zum ersten Mal wirklich nennenswerte Beträge in die arabische Infrastruktur einschließlich Erziehung geflossen sind. Also alles zwei Seiten. Wenn man nur sagt, ja, die Araber sind diskriminiert, stimmt. Aber guck genau hin, was sind die Ursachen? Macht Politik. Und das ist genau der Punkt. Die Palästinenser, und das ist deren Tragödie, in Israel selber wie außerhalb Israels, haben in vielen Punkten durchaus recht. Aber sie sind nicht in der Lage, Politik zu gestalten. Was heißt Politik? Den Kompromiss. Ein konkretes Beispiel, das hat jetzt mit der Diskriminierung in Israel, die es gibt, aber sie haben die Gleichberechtigung, formale, und im Rahmen dieser formalen Gleichberechtigung mit der gewachsenen Zahl könnten sie politische Politik betreiben. Und zu der waren sie bislang nicht in der Lage. Das ist aber, wie gesagt, ein Kontinuum, Leid- und Leitmotiv der palästinensischen Geschichte, anders als die zionistische. Denn der Staat Israel, der 1948 gegründet wurde, war ja deutlich kleiner als das, was das, die verschiedenen zionistischen Programme in der vorstaatlichen Zeit haben wollten. Aber die zionistischen Repräsentanten haben immer nach dem Motto gehandelt, besser den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das hat sich bewährt. Und die Palästinenser haben immer wieder gesagt, ja, wir haben Recht und wir wollen alles. Und sie haben in vielen Punkten durchaus recht, aber indem sie alles wollen und das auch nur mit Gewalt meistens versucht haben durchzusetzen und nicht nur irgendeiner Gewalt, sondern terroristischer Gewalt, entmenschlichter Gewalt, wundern sie sich, dass dann eben die Reaktion der Israelis ihrerseits verhärtet ist. Denn die Verhärtung, und das kann man auch am Wahlverhalten ebenso wie an den Umfragen in Israel erkennen und an der Politik der Regierungen als deren Ausfluss, ist reaktiv durch den gesteigerten Terror der Palästinenser und der arabischen Staaten, aber dann vor allem seit 1993, seit Oslo erkennbar, immer mehr nach rechts und antipalästinensisch gerückt als Reaktion auf den palästinensischen Terror. Denn 1993 ist ja praktisch grünes Licht gegeben worden für die Zwei-Staaten-Regelung, die auch mehrheitlich von der israelischen Bevölkerung getragen worden ist, dann aber nicht als Reaktion auf den gesteigerten palästinensischen Terror.
Lieber Michael, wir sind von vielen Themen zu anderen Themen gekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine ausführlichen Darstellungen, weil ich glaube, auch viele Leute diese Einschätzungen brauchen, um wirklich Hintergründe zu verstehen. Also es ist nicht so einfach zu sagen, die sind so und diese, das war so, sondern es gibt Fakten dazu. Und die hast du uns heute erläutert. Ich danke dir dafür sehr herzlich. Und ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, weil ich habe jetzt einige Fragen gar nicht stellen können, weil wir auch unsere Zuschauer und Zuhörer nicht strapazieren wollen über Maß.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.